Herzlich willkommen hier am dritten Tag der Foscus-Konferenz in Göttingen. Wir unterhalten uns heute über Adressen gerade und wie Adressen verschiedenartig quasi auch das Problem bereiten, wie erstmal eine Lösung für finden kann. Du hast das Wort.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen zum Vortrag Herausforderung Adresse im Versorgungsunternehmen. Die Energie- und Mobilitätswende ist für Versorgungsunternehmen eine große Herausforderung, welche technisch, wirtschaftlich und regulatorisch tief in die bestehenden Prozesse und Strukturen eingreift. Die monolithischen IT-Systeme der Vergangenheit, die müssen sich wesentlich mehr jetzt vernetzen. Es werden wesentlich mehr Daten innerhalb der Systeme ausgetauscht. Und ja, wenn der Schlüssel fehlt zum Matchen von diesen Objekten, dann hilft nur eins, man muss auf die Adresse zurückgreifen. Und genau das war dann die Bewegung meinerseits, dass ich gesagt habe, Mensch, die Erfahrungen, die wir so im Unternehmen gesammelt haben, könnten wir eigentlich hier in dem Kreis auch mal wiedergeben. Und ich fange ganz leicht an, einfach nur die Definition, dann die amtlichen Regelungen, Lifecycle von der Adresse, dann der Adressservice, was haben wir da gemacht, dass Systeme von dem profitieren, was wir im GIS-Bereich machen. Und letztendlich auch ein Ausblick, wie wir quasi die Adressen koppeln mit IT-Systemen und in Graph-Systemen packen. Genau, zu meiner Person. Ich bin schon ziemlich lange, also 25 Jahre im GIS-Team. Wir haben ungefähr knapp 40 Kollegen, die alle irgendwie mit GIS-Themen beschäftigt sind. Und mein Schwerpunkt ist Schnittstellen zu verschiedensten Systemen, zur Netzberechnung oder wo auch immer hin, rein und raus. Und ich bin Fan von Open-Source-Lösungen. Die Stadtwerke München sind ein Querverbundunternehmen. Wir haben die Sparten Gas, Wasser, Strom, Fernwärme, Fernkälte. Und auch der Verkehr gehört zu uns. Und reibt man die ganzen Leitungsabschnitte aneinander, dann ergibt es ungefähr eine Strecke 1,1 mal um die Erde. Also nur mal so zur Verdeutlichung, welches Netz das wir führen. Genau, letztes Jahr haben wir schon einen Vortrag gemacht zur Basiskarte, wie die gefüllt wird. Mit GeoPandas machen wir das. Und heute geht es um die blauen Pünktchen, die man hier sieht, das sind unsere 700.000 Adressen, die wir im Versorgungsgebiet führen und pflegen und 42.000 Straßen, die aus verschiedenen Datenquellen zusammengeführt werden. Genau, die Definition von einer Adresse. Sie ist die eindeutige räumliche Zuordnung eines Bauwerks innerhalb eines geografischen Gebiets. Sie dient dazu, das Gebäude postalisch, administrativ und logistisch auffindbar zu machen. Ja, vollständige Adresse ist in der Regel, also zumindest in Deutschland, über den Straßennamen, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Ort und dem Land gekennzeichnet. Optional können auch Geokoordinaten, Gebäudebezeichnungen oder Etagen mitgeführt werden. Also es gibt auch Adressen innerhalb von einem Gebäude. Das Erdgeschoss hat die Hausnummer 1 und das Obergeschoss 1a oder 1b. Also es gibt alles, man erlebt sehr viel, wenn man mit Adressen zu tun hat. Die Hausnummernvergabe, das wird alles amtlich geregelt. Also in der Regel hat man das Pariser System. Die Nummerierung beginnt am stadtnahen Ende der Straße links, die ungeraden und rechts die geraden. Dann gibt es aber auch noch das Berliner System. Da beginnt die Nummerierung am Anfang von der Straße ist fortlaufend und wenn man am Ende angekommen ist, dann dreht man wieder um und dann geht es mit der Nummerierung weiter. Das heißt, die Hausnummer 1 ist links und Haus Nummer 100 ist dann auf der rechten Seite. Genau, dann die Eintragung der Adresse. Sie wird in amtlichen Verzeichnissen wie das Liegenschaftskataster oder Grundbuch festgehalten und sie ist Teil einer amtlichen Lagebeschreibung von einer Immobilie. Im Versorgungsunternehmen haben wir viele Adressen in ganz unterschiedlichen Systemen, also im kaufmännischen System. Da wird ein Antrag gestellt, hey, ich brauche einen Hausanschluss und dann wird der Vertrag mit einer Adresse versehen. Und hier gibt es aber keine Koordinaten oder sowas. Also es wird einfach nur die Adresse hinterlegt. Im GIS-System ist anders, wir haben Koordinaten und am liebsten wäre man, wenn wir überall Koordinaten hätten, dann könnte man das am besten auch matchen. Aber so ist es nicht. Und was auch noch dazu kommt, dass das Volumen der Adressen, also wir haben 700.000 im GIS-System, im kaufmännischen sind es wesentlich mehr, da kommt der Kunde aus Deutschland, Europa oder weiß der Kuckuck woher. Das ist auch hinderlich, sage ich mal, für die großen Unternehmen. Aber man kann sich da nicht einfach einigen, dass man sagt, okay, in der Firma nur noch ein Adressdatenbestand, wer ist dann für die Pflege zuständig und so weiter. Also da sind wir noch in der Findungsphase. Mal schauen, wie das ausgeht. Genau. Dann, ja, welche Anforderungen haben wir an so einen Adressdatenbestand? Das erste ist mal, dass er eindeutig ist. Also Straßenname, Hausnummer, Ort, das muss passen, sonst matchen die Systeme nicht. Und häufig ist genau da das Problem beim Straßennamen, dass er halt abgekürzt wird. STR Punkt oder Doktor oder Professor oder Pfarrer, also ist, die Abkürzungen machen das Problem. Das zweite ist die Hausnummer, der Hausnummerzusatz, A, B mit Leerzeichen oder ein Dreiviertel, also es gibt alles. Wer Adressen mal gesehen hat, der erlebt alles. Und das ist natürlich super. Also Navigieren mit Koordinate funktioniert, das Matchen mit verschiedenen Systemen ist ein Problem. Und so der erste Entwurf ist meistens so, 80% klappt, super, 20 nicht. Und da geht es dann los. Genau, aber die Position, die Koordinate, die wird auch noch für verschiedene Zwecke genutzt. Also der Drehwinkel von dieser Hausnummer, wenn man es über die Hauskoordinatendatei und ALKIS verschmelzt, dann hat er auch noch Bedeutung. Er zeigt in Richtung Straße. Und er verdeutlicht auch noch den Hauseingang, was ja auch wichtig ist für den Außendienst, dass er weiß, na, wie kommt er eigentlich in das Gebäude? Und was auch noch wichtig ist bei uns, wir haben ja 5 Sparten, also die Spartenobjekte, die sollten nicht über die Hausnummer liegen und umgekehrt. Also es muss alles eindeutig positioniert sein. Und wenn wir die Basiskarte aktualisieren, dann sollte die Position eigentlich von gestern auch noch heute sein. Genau, dann das Datenmodell, ja, national, international, wir führen im GIS-System nur das nationale deutsche Adressdatenmodell und mit dem kommen wir gut klar, aber international wird es nicht taugen. Dann Aktualität, wir übernehmen 2-mal im Jahr Adressdaten oder besser gesagt die ganze Basiskarte. Und wir haben aber einen Prozess aufgesetzt, wir führen fortlaufend unsere Adressen. Wir sind häufig die Ersten, also Erschließungsgebiet und es wird irgendwo ein Hausanschluss benötigt und dann gibt es aber die Adresse noch nicht. Somit ist unser Basiskartenpflege beschäftigt, dass erstmal das regelt, dass überhaupt die Planung stattfinden kann. Genau, und vom städtischen Vermessungsamt bekommen wir monatlich Adressdaten. Zum Lifecycle von einer Adresse, also er beginnt meistens bei der Gemeinde oder bei der Stadtverwaltung im Zuge von irgendeinem Bauantrag, wird halt irgendein Grundstück ausgewiesen, anhand vom Straßenverzeichnis wird die Adresse dann festgelegt und in Katasterdaten dann letztendlich auch in den amtlichen Daten registriert. Also Liegenschaftskataster, Grundbuch oder Einwohnermeldeamt wäre da das Thema. Ja, und irgendwann gelangen die Daten dann zu uns ins GIS-System, ins ISU möglicherweise nicht, das wissen wir nicht, wir sind fürs GIS zuständig. Dann die Nutzung. Ja, in erster Linie ist die Nutzung aus behördlicher Sicht, das ist die Postanschrift oder Behördenkommunikation, aber auch Notfalldienste müssen die Adresse auffinden. Und im Versorgungsunternehmen ist bei uns wichtig, wir müssen innerhalb von einer gewissen Zeit die Entstörung von einem Schaden beheben. Und wenn die Adresse nicht passt oder nicht da ist, dann wird es halt eng und kommt Stress auf. Genau, und das ist auch noch interessant, Adressen können sich auch ändern. Und das beginnt ganz einfach, irgendjemand stellt einen Antrag und sagt, hey, der Straßenname, der hat aber einen bösen Hintergrund. Wie wäre es, wenn wir den Namen mal ändern? Und dann wird halt der Straßenname geändert. Manchmal ändern sich auch dann gleich die Hausnummerstrukturen. Also es gibt alles. Es kann sein, dass plötzlich das Gebäude eine ganz andere Straße und eine ganz andere Adresse hat. Und bis es halt ins letzte System nachgezogen ist, das dauert und führt zu Schwierigkeiten. Dann die Verschmelzung oder Teilung von Grundstücken kann zu einer Adressänderung führen oder halt der Umbau mit neuen Eingängen oder wie auch immer, dass sich auch mal die Position ändert. Zuletzt ist die Löschung oder Archivierung von einer Adresse, da haben wir Abstand genommen, wir löschen nicht mehr. Da komme ich bei der nächsten Seite drauf. Also im NIS, im Netzinformationssystem, haben wir den Adressdatenbestand in der Postgres-Datenbank, also wir haben eigentlich alles, also alle Geometrien als der Basiskarte in der Postgres-Datenbank und die Quelle von der Adresse ist in erster Linie die Hauskoordinatendatei, das ist nur eine Textdatei, muss leider kostenpflichtig bezogen werden. Und aus dieser Datei entnehmen wir die Position, den Straßennamen, die Hausnummer und die Gemeinde. Dann nehmen wir die ALKIS-Daten, das AP-PTO-Objekt ist ein Präsentationsobjekt und das eigentlich nicht so wichtig im ALKIS-Bestand, aber für uns ist wichtig, weil genau dieses Objekt hat den Drehwinkel. Das zeigt dann zur Straße und hat nur ein paar Metadaten, wie das Wirkungsdatum oder Einziehungsdatum, also was ja für ein Lifecycle dann auch wichtig ist, die GML-ID und das Bauvorhaben. Genau. Dann gibt es noch ein paar Joins dazu, ein Join von der Adresse zur Straße, der wird anhand von Gemeindenamen und Straßennamen verjoint. Dann räumliche Joins erstellen wir zum Gebäude. Die Adresse befindet sich ja meistens innerhalb einer Gebäudefläche und dann noch mit der Postleitzahl. Und dann sieht man hier die Fernwärmedaten mit dem Hausanschluss und hier die 17 verdeutlicht die Adresse, die Richtung Straße zeigt. Genau, und so soll es auch morgen sein, wenn wir die Basiskarte aktualisieren. Genau, die Besonderheiten zu den Adressen, also wir haben im vergangenen Jahr viele Änderungen da vorgenommen, eben wegen der Kopplung von den verschiedenen Systemen mussten wir das Datenmodell erweitern und haben nebenbei auch viele Metadaten noch aufgenommen, damit wir verstehen, was passiert eigentlich mit den Adressen. Und die größte Änderung von dem Ganzen ist, wir haben einen Status eingeführt. Also einen aktuellen Status und einen zukünftigen Status. Wir löschen die Adressen nicht mehr. Adresse ist heute gültig oder geplant und irgendwann wird es mal eingezogen. Und wir haben einen eindeutigen Adressschlüssel eingeführt, welcher aus Gemeindeschlüssel, Straßenschlüssel und Hausnummer besteht. Und dieser Schlüssel, der kann in den Umsystemen auch zum Koppeln verwendet werden. Da sind wir frei vom Straßennamen und so weiter. Genau, dann die Metadaten habe ich erwähnt. Das Erfassungs-, Änderungs-, Wirkungs- und Einziehungsdatum hilft uns zu verstehen, was passiert mit der Adresse oder was ist mit der Adresse passiert. Im NIS werden anhand vom Status die Adressen sichtbar oder ausgegraut dargestellt, sodass auch im Plot oder im Plan sofort ersichtlich ist, das ist eine geplante Adresse, also die ist noch nicht gültig und die fett ausgedrückte Adresse ist halt schwarz dargestellt. Genau, ja, Unique Constraints ist klar, damit das Ding eindeutig ist. Genau, dann haben wir einen Adressservice für unsere UM-Systeme. Das ist eine Java-Implementierung. Spring Boot ist da im Einsatz und hat im Wesentlichen drei Endpoints. Das eine ist die einzeilige Adresssuche, die für zum Beispiel Online-Planauskunft genutzt wird. Also der Anwender fängt zum Tippen an und mit Polling wird schon versucht, den Straßennamen und die Adresse zu identifizieren. Und die nutzen die einzeilige Suche. Dann haben wir Reverse Geocoding, das ist quasi das Umgekehrte. Anhand von einer Fläche wird versucht, die Adressen zu suchen und das wird hauptsächlich im Handyparken-Bereich genutzt. Also wir haben in München eine App, wo man halt automatisiert die Abrechnung von Parkgebühren durchführen kann. Genau, und dann haben wir noch die Fuzzy-Adresssuche. Die kommt immer dann zum Einsatz, wenn man die Adresse nicht findet, nicht eindeutig auffindet und mit einer unscharfen Suche das Ergebnis, also die Adresse versucht zu finden. Und wir haben da auch ein Level, der beschreibt die Qualität der Suche. Also wenn mehr Bedingungen erfüllt sind, dann ist das Level besser und dann kann man sich auch sicher sein, dass das Ganze passt. Genau. Ja, wie erwähnt, wir koppeln Adressen oder wir verwenden Adressen zum Koppeln von IT-Systemen und im Idealfall ist die System-ID da. Wenn nicht, dann verwenden wir Adressen und wenn die Adresse nicht da ist, dann die Fuzzy-Adresse. Fuzzy Matching ist in vorausgehenden Vorträgen schon so oft erwähnt worden. Also da kann ich jetzt, glaube ich, mich kurz halten. Also wir verwenden auch hier die räumlichen Verschneidungen, um diese unscharfe Suche durchzuführen. Genau. Also hier habe ich ein Beispiel. Adresse 4 und 8 und 10 ist vorhanden. Adresse 6 fehlt. Aus dem Straßenabschnitt wissen wir regelmäßig gerade, ungerade auf verschiedenen Seiten. Also ist klar, die Adresse 6 muss auf der rechten Seite sein. Sie muss sich innerhalb von einem Gebäude, innerhalb von einem Flurstück befinden. Und den Drehwinkel, den kann ich annähernd aus der Adresse 4 und 8, arithmetisches Mittel, ermitteln. Und so kann ich die Adresse 6, die jetzt fehlt im System, ersetzen. Dann komme ich noch zum Ausblick. Also ich habe ja eingangs erwähnt, dass die Energie- und Mobilitätswende eine richtige Herausforderung für uns ist. Wir haben das Projekt gestartet, ID-Netze, wo wir jedes Asset, jedes Betriebsmittel mit einem Code, mit einer eindeutigen ID versehen möchten, sodass das Matching der verschiedenen Systeme besser funktioniert. Aber so weit sind wir noch nicht und das sind viele Betriebsmittel. Wir gehen jetzt parallel einen zusätzlichen Weg. Wir nehmen die Adressen und erzeugen Voronoi-Flächen. Und anhand von diesen Voronoi-Flächen ist alles in Beziehung. Also der räumliche Zusammenhang zur Nachbarfläche ist durch diese Voronoi-Fläche gegeben. Und wir verschneiden das Ganze dann auch noch mit unseren Betriebsmitteln und dann stehen quasi alle Informationen in diesen Flächen. Und der nächste Schritt ist dann, dass wir das Ganze in eine Graph-Datenbank packen, weil genau die Graph-Datenbank ist für diese Beziehung, Subject, Predicate, Object, besonders stark. Und wir verhoffen uns, dass wir alle Informationen aus dem Archivsystem, NIST-System, SAP-System vereinen und möglichst so einen umfangreichen Blick und alle Informationen zu diesen Objekten bekommen. Die Graph-Datenbank ist halt da besonders bekannt und stark. Also ein Vertreter wäre hier Neo4j. Das Modell ist sehr einfach, ist ja nur Knotenkantenmodell und ist maximal flexibel für alle möglichen Systeme. Wir versuchen, das Ganze vielleicht auf PostgreSQL zu führen mit Apache Edge Extension. Dann hätte man nämlich alles in einem. Vielen Dank.
Vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Die Älteren von euch erinnern sich noch, dass man früher noch Postkarten und Briefe geschrieben hat und jeder wusste, was eine Adresse ist. Da stellt man sich die Frage, was kann das Problem sein? Das hast du gerade dargestellt. Es gibt sehr viele Fragen.
Oh.
Ich gucke, dass ich die alle im Blick habe. Wie definiert ihr die Adresse von Straßenlaternen im Stromnetz, Verteilerschränken, Telekommunikationsunternehmen, PV-Parks? Haben die überhaupt Adressen?
Ui, gute Frage. Also mit den Laternen, da tue ich mir jetzt leicht. Das ist andere Baustelle, ist Landeshauptstadt München. So, dann haben wir das Erste.
Okay,
das Zweite
Frage.
War...
nächste Frage. Okay. Nee, ist wirklich sehr viel. Wie geht ihr mit einer One-to-Many, also ein-zu-viele-Relation bei Adressen und Gebäuden um, also fünf Gebäude, die irgendwie zu einer Adresse sind?
Ja, vom Datenmodell ist es einfach, das ist eine M-zu-N-Beziehung und damit kommen wir gut klar.
Da fragt einer, ob er es richtig verstanden hat, dass die Hauskoordinaten in Bayern noch kostenpflichtig sind. Falls ja, gibt es Bestrebungen, dies zu ändern?
Ja, das wäre super. Also wir zahlen sogar fürs ALKIS-Daten, also für alle ALKIS-Daten zahlen wir ziemlich viel Geld. Und da gibt es zwar so einen Verbund von Energieversorgern und Kommunen, da gibt es Rabatte, aber letztendlich ist alles bei uns kostenpflichtig. Also Hauskoordinaten und ALKIS-Daten sind kostenpflichtig.
Andere Frage, oder zwei Fragen, die ins ähnliche, die ehrliche Kerbe schlagen. Gleicht ihr eure Daten OpenStreetMap ab?
Ja, das machen wir. Insbesondere die Straßeninformationen, Straßenachsen holen wir aus OpenStreetMap. Und ich habe heute netten Kontakt herstellen können. Wir werden die fehlerhaften Daten, die wir erkennen aus amtlichen Daten, werden wir an die OSM weitergeben.
Damit hat sich die zweite Frage schon erledigt, ob ihr das an OSM wieder abgibt. Sehr vorbildlich. Vielen Dank an die OSM-Community. Spielt die Angabe Ortsteil eine Rolle für die Eindeutigkeit einer Straße?
Ja, das ist ein Riesenthema. Also gerade bei den Eingemeindungen, da wurden halt mehrere Gemeinden zu einer vereint. Und der Ortsteil, der heißt noch so, wie die alte Gemeinde ursprünglich mal hieß. Und wir führen den Ortsteil, wir brechen auch die Straßenachsen am Ortsteil auf. Also so, dass die Eindeutigkeit gegeben ist, weil es kann passieren, dass zwei Münchnerstraßen oder zwei Bahnhofstraßen 10 Kilometer entfernt in der gleichen Gemeinde liegen. Mhm. Da ist der Ortsteil dann entscheidend.
Okay, ich würde sagen, du bist der Adressspezialist.
Oh, um Gottes Willen. Wollte ich nie werden.
Naja, jetzt weiß es die ganze Welt. Wie bewertet ihr das, dass es in Deutschland keine eindeutige offizielle IDs mehr für Straßen gibt?
Ja, das ist ein Problem, seitdem ich im GIS-Umfeld bin. Und wir haben es dann selbst gelöst. Also innerhalb München ist es sauber gelöst. Da gibt es einen Straßenschlüssel mit Lifecycle und so weiter. Super geregelt. Außerhalb von München ist es nicht so. Wir vergeben selbst den Schlüssel aus der Datenbank. Und da müssen wir auch aufpassen, weil dieser Schlüssel wird auch in den Sparten, im Archivsystem überall verwendet. Also ist unglaublich wichtig.
Vielleicht noch eine Frage. habt ihr eine dynamische Verknüpfung zu den Daten des eindeutigen Gebäuderegisters mit der Stadt München, Geodatenservice?
Ja, haben wir nicht. Das ist auch manchmal ein Problem, weil beide Organisationen Daten erfassen und dass das zeitlich immer zusammenpasst, ist nicht immer gegeben. Aber wir haben da monatlich übernehmen wir Adressdaten aus einer Excel-Liste und wir haben einen Adressimporter geschrieben, wo sehr viele Fälle, also Umnummerierungen und so weiter abgedeckt sind. Also wir sind da im engen Austausch.
Meine letzte Frage wäre noch, wollt ihr nicht irgendwie als Stadtwerke München auch Adresshändler werden und euer ganzes Wissen, was du jetzt hier präsentiert hast, mal irgendwie der Allgemeiner zur Verfügung stellen, so als Dienstleister? Jemand hat eine Adressfrage und ihr gebt da tausende von Tipps, wie man das machen kann.
Also wenn ich jetzt Schweizer wäre, dann würde ich einfach nur Nein sagen. Da haben wir nicht vor, ist nicht unser Business, unser
Use Case. Ich fand das sehr spannend, sehr tiefer Einblick. Viele hier haben damit, glaube ich, auch zu kämpfen. Also danke für den tollen Einblick.
Prima. Vielen Dank.